Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich nach einiger Zeit mal wieder hier bei euch in Andernach sein kann und darf euch herzlich grüßen aus eurer Nachbargemeinde in Remagen, in der ich heute dann eben nicht bin. Ihr habt es eben schon gehört, die Überschrift über das, was ich euch heute Morgen sagen will, heißt eine schwache Predigt. Nicht alle, die hier sitzen, kennen mich, glaube ich, aber manche haben vielleicht gedacht, na endlich eine gesunde Selbsterkenntnis. Aber das war es nicht, was mich zu dieser Überschrift verleitet hat. Es waren Worte eines großen christlichen Lehrers aus der ganz frühen Zeit christlicher Kirche. Viele Bücher des Neuen Testamentes stammen von ihm. Ich rede von Paulus. Ungefähr 1,5 Jahre hatte er sich in den Jahren 50 bis 51 nach Christus in der großen und reichen Hafenstadt mit ihren großen sozialen Gegensätzen, der ethnischen Vielfalt und einer großen Sittenlosigkeit aufgehalten und gründete dort eine Gemeinde. Vorher war er in Athen, stellte dort den Bürgern der Stadt Gott vor, wie er ihn kannte. Viele lachten ihn aus, als er von der Auferstehung sprach. Andere begannen an Jesus zu glauben. Er lernte ein jüdisches Ehepaar kennen, das, wie viele Juden oder alle Juden, Rom verlassen musste und sich in Korinth niedergelassen hatte. Er erlebte massive Angriffe, aber auch, dass auch hier viele begannen, an Jesus zu glauben. In der Apostelgeschichte erzählt Lukas im 18. Kapitel dieses Buches, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Ding richtig rumhalte, ja, und es tut sich auch was, jawohl. In einer nächtlichen Vision, so heißt es dort, sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So blieb er wirklich noch lange in dieser Stadt und unterrichtete Menschen in der Botschaft Gottes. Später erfuhr er, dass es in der Gemeinde dort, die er mitgegründet hatte, in der korinthischen Gemeinde, einen massiven Streit gab. Da schreibt er: Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Und wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Und natürlich muss das alles mit Nein beantwortet werden. Das erste Kapitel des ersten Korintherbriefes beendet Paulus mit den Worten: Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Er führt also die Gemeinde zurück auf das, was ihr Kern ist, Jesus Christus, und nicht irgendein Mensch, der in dieser Gemeinde nun gerade was zu sagen hat. Rückblickend auf die Zeit, die er in Korinth verbrachte, schreibt er dann im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes das, was mein eigentlicher Text heute ist. An diesen Grundsatz, so schreibt er dort, habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht
Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Er spricht davon, dass er in einer besonderen Art und Weise, nämlich in großer Schwachheit, vor diese Gemeinde getreten ist. Man könnte sagen, eine Predigt mit Furcht und zitternd. So stellt sich der Mann dar, der seit Jahren durch die Welt reiste und missionierte, Gemeinden gründete, der sich deswegen beschimpfen, sogar verhaften und auspeitschen lässt. Trotzdem macht er weiter mit seiner Mission, predigt den gekreuzigten Christus als Gottes Herrlichkeit. Und wer seine Briefe liest, wer in der Apostelgeschichte zum Beispiel einmal nachliest, wie er gehandelt und gesprochen hat, der hat auch gemerkt, dass dieser Mann eigentlich gut reden kann, dass er auch überzeugend argumentieren kann. Aber er macht in diesen Worten deutlich, was für ihn wirklich das Entscheidende ist. Er will nicht glänzen mit seiner Rhetorik. Er will nicht als der große Verkündiger dastehen aufgrund seiner Argumente. Er will nicht bewundert werden als der große Star-Evangelist, dem alle frommen Menschen zu Füßen liegen. Er will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und er weiß auch, dass sein Beitrag nicht perfekt ist. Das ist das, was seine Schwachheit ausmacht. Im Grunde seine Stärke ist, er weiß, ich bin nicht vollkommen. Nicht alles, was ich lebe, was ich sage, was ich tue, ist immer nur richtig. Für mich, ihr wisst, wo ich viele Jahrzehnte meines Lebens gearbeitet habe, bevor ich dann in die Gemeinde nach Remagen kam und nach 5 Jahren dann im Landesverband mit halber Stelle landete. Für mich war der Gründer und langjährige Leiter des Missionswerkes, in dem ich habe es hier stehen, 31 Jahre voll und dann noch 5 Jahre mit 50% gearbeitet habe, ein Vorbild. Anton Schulte sah sich nie als der Allerbeste oder gar als vollkommen an. Es gab eine Zeit, da füllten sich die Hallen, wenn er in eine Stadt kam. Viele Menschen fanden zu Jesus. Und das habe ich auch durch seinen Sohn Peter, den ihr gut kennt, mitbekommen. Vor der Veranstaltung war er oft hochgradig nervös. Da kommt keiner, sagte er, was natürlich dann in der Realität nicht wirklich so war. Und so ist es oft bei Menschen, durch die Gott vieles wirklich bewegt. Sie wissen, ich bin schwach. Wer das nicht wahrnimmt, wird auch im Reich Gottes nicht viel bewegen. Ich lernte auch andere Menschen kennen, denen es wichtig war, dass sie etwas bewegen, dass sie etwas bewegen, so müsste ich es betonen. Was muss ich tun, um ein großes Missionswerk aufzubauen wie sie, wurde ein weltweit bekannter Evangelist von einem, der Großes bewegen wollte, gefragt. Da hatte jemand ein großes Ziel, leider war sein Umgang mit Geld und Menschen nicht so ganz legal, so dass seine Karriere in Anführungsstrichen dann doch bald zu Ende kam. Er wollte stark sein, aber er hat versagt. Gerade in den Schwächen und in den Schwachen, denen, die das wissen, denen das bewusst ist, zeigt sich oft Gottes Kraft. Das ist doch, was Paulus uns vorlebt und was wir von ihm lernen können. Größe bei Gott ist anders als die Größe der Großen und Starken dieser Welt. So hat Gott ja auch angefangen, als er in Jesus Mensch wurde und in diese Welt trat. Nicht in einem riesigen herrschaftlichen Palast, sondern relativ einsam in einem Stall kam er zur Welt. Wir erleben heute eine Renaissance der eingebildeten Despoten, die sich selbst für besonders klug halten und andere für dumm, die ihre Herrschaft nur durch Unterdrückung am Leben erhalten. In der Politik, aber leider auch manchmal in christlichen Gemeinden. Paulus sprach von sich selbst als von dem allergrößten Sünder. Er fühlt sich schwach, ängstlich, unsicher. Er weiß, dass sein Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen, nicht von ihm, nicht durch seine Kraft und Weisheit, erreicht werden kann. Seine Kraft, wenn man es so nennen will, liegt darin, dass er verstanden hat, dass Gott auch trotz seiner Schwachheit handeln kann. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die denken, ach, ich kann das nicht. Menschen von Jesus erzählen, Menschen zu ihm führen, dazu bin ich nicht in der Lage. Vielleicht bist du es gerade dann. Vor langer Zeit sprach ich in einer Kirchengemeinde darüber, wie man Menschen den Weg zu Jesus erklären kann. Und da meldete sich eine junge Frau und sagte, aber das darf doch nur der Pfarrer. Nein, versuchte ich ihr zu erklären, das darfst du auch. Rede einfach von Jesus. Diejenigen, die nicht glänzen, sondern einfach erzählen wollen, die können das doch am besten. Die Stärke des Paulus lag darin, dass er wusste, das Entscheidende macht Gott, nicht ich. Deswegen sage ich einfach, trau dich. Wer weiß, was ich da dem Computer eingegeben habe, keine Ahnung. Darum dürfen auch wir auf unsere Art, darum darfst du auch auf deine Art von Jesus reden. Trau dich. Paulus war Jesus begegnet. Als Verfolger der Christen, die er dem Tod ausliefern wollte, war ihm auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet. Für ihn war der Glaube an Jesus kein akademisches oder philosophisches Thema. In 1. Korinther 1 sagt er, das ist das, was wir gerade schon gesehen haben, ja, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es geht nicht darum, dass wir die großen Schlaumeier sind. Es geht nicht darum, dass wir anderen die allerbesten Argumente bringen, sondern es geht darum, dass es uns um Jesus geht und wir von ihm reden. Er predigt Christus. Er predigt nicht über Christus. Er predigt Christus. Er kennt ihn anders, kürzer als die Jüngerschar, die mit Jesus lange Zeit durch Israel zog. Entschuldigung. Aber ihm ist Jesus begegnet. Jesus macht sein Leben aus. Jesus predigen, das heißt nicht, dass ich alles über ihn weiß. Ich werde bald 67 Jahre, aber ich behaupte nicht, dass ich alles über Jesus weiß. Obwohl ich mit 15 Jahren Christ geworden bin und ihn kennenlernte. Aber alles wissen, nee. Ich lerne Jesus jeden Tag neu kennen. Und ich bin auf immer andere Art und Weise dankbar dafür, wie er ist und wie er Dinge in Ordnung bringen kann, wie er mit Menschen umgeht, wie er sogar mit mir umgeht. Jesus predigen, das heißt, ihn einfach Menschen vor Augen malen. Das heißt, nicht der Gewinner in einer Diskussion sein zu müssen, sondern von ihm zu erzählen. Wir müssen andere nicht in unsere christlichen Gemeinden und Gruppen hinein evangelisieren. Diese Last können wir ablegen, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Noch einmal, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Ich lerne davon, dass ich vieles einfach Gott überlassen darf, weil es sein Ding ist. Es geht nicht darum, dass Menschen, die nicht glauben, falsch denken und wir richtig liegen und ihnen das nachzuweisen. Menschen werden nicht Christen, weil ihnen irgendwann die Argumente ausgehen. Sie werden es dann, wenn sie erleben, dass Jesus da ist, dass er ihnen begegnet. Und da gibt es keine Tricks, wie man das macht. Manchmal werde ich vielleicht in etwas anderen Worten gefragt, kannst du mir mal sagen, so 5 Schritte, wie ich meinen Nachbarn zu einem hingegebenen Christen machen kann? Das geht nicht. Das ist nicht das, was wir können. Und so handelt Gott auch nicht, weil Gott sich Menschen nicht aufdringt, aber sie liebt. Sie werden es dann erleben, dass Jesus da ist, wenn er ihnen begegnet. Wir müssen einfach nett zu unseren Mitmenschen sein und von Jesus reden, von unseren eigenen Erfahrungen mit ihm und auf Fragen antworten, wenn wir Antworten haben und auch eingestehen, wenn wir keine haben. Jesus predigen, das ist kein Aufnahmetest und auch kein Wettbewerb oder anders gesagt von Jesus reden. Denn das Wort predigen kann ja hier auch zu ganz schlimmen Verhaltensweisen führen. Es geht nicht darum zu beweisen, wer hier die beste Religion hat, sondern es geht einfach darum zu erzählen, was bedeutet mir Jesus? Wie ist er in mein Leben gekommen und was lebe ich mit ihm heute? Das Band der Einheit. Wenn Jesus im Zentrum ist, dann finden wir zusammen. Paulus redet, das haben wir am Anfang gehört, zu einer zerstrittenen Gemeinde, die sich darüber streitet, welcher christliche Lehrer denn wohl der bessere ist. Oh, das kenne ich gut, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Paulus fordert auf, Leute, in eurer zerstrittenen Situation kommt zum Kern des Glaubens, zum Eigentlichen zurück. Das ist das, was wir immer wieder lernen müssen. Ich hoffe, ihr seid hier nicht zerstritten, aber ich kann mir vorstellen, dass es euch geht wie allen anderen Gemeinden auch, dass man manchmal unterschiedliche Meinungen hat. Das ist auch in Ordnung. Das bringt einen voran. Ich bin dankbar dafür, dass ich in meinem Leben mit verschiedenen Konfessionen zu tun hatte, dass ich heute durch meine Vorstandsarbeit an der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Südwest auch Beziehungen zu ganz anderen Freikirchen und den großen Kirchen haben kann und Menschen kennenlernte, von denen ich mal hörte, ja, die seien ja eigentlich ganz böse, und merke, sie haben eine wunderbare Jesusbeziehung, nur anders, als ich das lebe. Und das ist gut. Paulus fordert auf, kehr zurück zu dem, was das Eigentliche ist. Er hatte ihnen geschrieben in 1. Korinther 1, Vers 10, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Er fordert nicht dazu auf, Unterschiede totzuschweigen. Das ist auch eine Methode. Aber die geht meistens irgendwann schief. Alles unter den Teppich kehren, eine heile Welt vormachen. Wir lieben uns, es ist schon alles gut. Heute erleben wir das, auch in christlichen Gemeinden. Auch da gibt es unterschiedliche, oft konträre Ansichten. Da können sich auch Christen manchmal in die Haare bekommen. Nicht in Andernach, aber sonst wo in der Welt gibt es das schon. Vielleicht müssen wir dann manchmal lernen, uns so wie Paulus es erzählt, auf das zu besinnen, was das Eigentliche unseres Glaubens ist. Wenn Paulus auffordert, redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen, dann sollten wir überlegen, wie wir auch mit ganz anders denkenden Menschen umgehen, welche Worte wir gebrauchen und lernen, respektvoll miteinander umzugehen. Wenn man diesen Weg geht, dann wird man auch schnell lernen, Vorurteile abzulegen. In meinem Unterricht an einer Ausbildungsstätte im Westerwald vor vielen Jahren hatte ich im Unterricht, ich habe unter anderem Konfessionskunde unterrichtet, so manche Diskussion mit Studierenden, die mir erklären wollten, warum zum Beispiel die katholische Kirche eine Sekte sei. Seit der Zeit, in der ich ACK-Delegierter unseres Bundes hier in Südwest bin, habe ich das ganz anders gelernt. Ich habe damals auch diesen Schülern gesagt, Leute, denkt mal nach, und habe versucht, mit Argumenten zu erklären, dass das nicht so ist. Und das waren auch nur Einzelne, nicht, dass jetzt diese Ausbildungsstätte verurteilt werden soll. Wenn wir im Vorstand unserer Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammensitzen, sind das ganz, ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Frömmigkeitsformen. Und wenn die ganze Delegiertenschar der ACK Südwest zusammenkommt, inklusive der Gastmitglieder Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Neuapostolische Kirche und Adventisten, dann ist es noch ein bisschen bunter. Und das ist manchmal sehr spannend. Aber man bemerkt auch eine tiefgehende Frömmigkeit und Respekt voreinander. Was mir mehrfach erzählt wurde, war, dass in irgendeiner Diskussion um einen schwierigen Konflikt, den man erlebte, jemand aus einer der großen Kirchen, einen Menschen aus der Neuapostolischen Kirche, die ja nun doch schon so ihre Geschichte hat, fragte, was würdet ihr denn machen? Dann sagte der, also wir würden in so einer Situation beten. Das ist manchmal etwas, was man lernen darf. Respekt voreinander und die Frömmigkeit des anderen ernst nehmen. Denn unsere Mitte als Christen und christliche Gemeinden sind nicht Gottesdienstformen und Kirchenkaffee. So wichtig das alles sein mag, ich liebe Kirchenkaffee. Also nicht nur den Kaffee, sondern das Treffen und Miteinander. Aber unsere Mitte ist Jesus. Und so soll es auch bleiben. Und wenn Jesus die Mitte ist, und das ist ja das Großartige, wenn Jesus die Mitte ist, ist Schwachheit erlaubt. Dann ist Stolpern und Versagen erlaubt. Dann ist das Entscheidende, dass ich mit Jesus verbunden bin, nicht, dass ich es besser weiß als andere. Dann lerne ich, nicht vorschnell zu be- oder verurteilen. Dann bin ich bereit, die oder den anderen, der vielleicht seinen Glauben ganz anders lebt als ich, zu respektieren. Dann bin ich auch bereit, einen Menschen, der vermeintlich oder wirklich nicht glauben kann, als Gottes wunderbares Geschöpf wahrzunehmen und ihn Gott im Gebet anzubefehlen und dann zu warten, was Gott tut und offen zu sein, dass er vielleicht auch mich, vielleicht aber auch ganz andere gebraucht, um diesen Menschen zu begegnen. Ich habe es mir abgeschminkt zu meinen, ich muss das immer machen. Ich habe es mir abgeschminkt zu meinen, ich kann das ja doch noch etwas besser als andere oder so. Solche Gedanken kommen einem ganz schnell, vor allen Dingen, wenn man so ein paar Silvester oder wie das heißt, Theologie studiert hat. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende und viel glaubwürdigere ist, dass Menschen von ihrem Glauben reden, die einfach von ihrem Glauben reden. Und den anderen Menschen stehen lassen und ihm die Entscheidung, die er treffen will, auch überlassen. Jesus ist in der Mitte unseres Gemeindelebens und unseres Lebens. So sollte es zumindest sein. Und daraufhin dürfen wir hinleben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Hilf uns, dass du die Mitte unseres persönlichen Lebens und unseres Gemeindelebens bist und bleibst. Hilf uns, auf dich zu schauen, von dir zu reden, wenn wir Menschen schildern, was du uns bedeutest, was Gemeinde uns bedeutet, warum wir da eigentlich hingehen. Hilf uns, dich nicht als den Mittelpunkt aus den Augen zu verlieren. Hilf uns auch, andere, die auf eine andere Art und Weise ihren Glauben leben, zu respektieren. Nicht Unterschiede zu verwischen, aber sie wahrzunehmen und im liebevollen Gespräch zu sein. Amen.